Radio Prag, Nachrichten.
Die ODS und die Partei Top 09 lehnen die Bedingungen der VV-Partei zur Kirchenrestitution ab. Eine Senatorengruppe reichte in Brünn Verfassungsbeschwerde zu einem Reformgesetz ein. Der Streit um das letzte Grundstück für den Bau der Autobahn D11 ist nach 17 Jahren beigelegt. Die Demokratische Bürgerpartei ODS und die Partei Top 09 haben es beim Treffen der Koalitionsspitzen am Montag abgelehnt, die Frage der Kirchenrestitution an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Die beiden stärksten Regierungsparteien schmetterten damit den Vorstoß des dritten Koalitionspartners der Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV ab. Die VV-Partei hat ihre Zustimmung zur Kirchenrestitution davon abhängig gemacht, dass die Restitution durch weitere Sparmaßnahmen im Staatshaushalt finanziert werden solle. Dazu sollten zum Beispiel einige Ministerien und weitere Behörden zusammengefügt werden. Zudem hatte die VV-Partei vorgeschlagen, die Auszahlungen an die Kirche um ein Jahr zu verschieben. Die ODS und die Top 09-Partei bestehen jedoch auf die Einhaltung der Übereinkunft mit den Kirchen. Eine Gruppe von Senatoren hat am Freitag Verfassungsbeschwerde eingereicht zum Reformgesetz über gesundheitliche Leistungen, das am 1. April 2012 in Kraft treten soll. Die Senatorengruppe, der fast zwei Dutzend Gesetzgeber angehören, will einige Passagen des neuen Gesetzes streichen lassen. Sie kritisieren unter anderem die Entstehung einer zentralen Gesundheitskartei, bei der auf Computerbasis alle Daten zu konkreten Patienten gespeichert sind, oder die hohen Strafen für Gesundheitseinrichtungen für Delikte, die nicht klar bestimmt sind. Das teilte der Präsident der tschechischen Ärztekammer Milan Kubik am Montag gegenüber Medien mit. Schon am Donnerstag hatten die oppositionellen Sozialdemokraten eine Verfassungsbeschwerde gegen 14 Reformgesetze beim Verfassungsgericht in Brünn eingereicht. Von den Sozialdemokraten beanstandet werden unter anderem die Gesetze zum zweiten Teil der Gesundheitsreform sowie zur Sozial- und Rentenreform. Am Montag wurde bekannt, dass sich der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Pavel Rychetski, höchstpersönlich der umfangreichen Beschwerde der Sozialdemokraten annehmen wird. Die Staatsverschuldung der Tschechischen Republik ist im Jahr 2011 um 155 Milliarden Kronen auf nunmehr fast 1,5 Billionen Kronen angewachsen. Das entspricht rund 58 Milliarden Euro, mit denen Tschechien jetzt in der Kreide steht, informierte am Montag das Finanzministerium in Prag. Auf jeden tschechischen Bürger entfallen demzufolge Schulden in Höhe von ca. 142.000 Kronen. Das sind umgerechnet 5.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote in Tschechien ist im Dezember auf 8,6% gestiegen. Im November lag sie noch bei 8%. Beide Werte sind die höchsten Quoten seit April vergangenen Jahres. Insgesamt waren im Dezember knapp 510.000 Personen in Tschechien ohne Beschäftigung. Demgegenüber standen ihnen fast 36.000 freie Arbeitsplätze zur Verfügung. Der Streit um das letzte Grundstück zum Endausbau der Autobahn D11 von Prag nach Hradec-Králové ist offensichtlich beigelegt. Das gab Verkehrsminister Pavel Dobeš am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt. Das Ministerium sowie die Straßen- und Autobahndirektion akzeptierten den Vorschlag des Rechtsvertreters der Grundstückeigentümerin Jaroslava Strossova auf eine unentgeltliche Übertragung ihrer Parzelle an den Staat. Die Unterlagen zur Grundstückübertragung sollen ab Dienstag ausgearbeitet werden. Der Streit um dieses Grundstück dauerte 17 Jahre. Der Fertigstellung der Autobahn D11 stehe nun nichts mehr im Wege, sagte Minister Dobeš. Seiner Aussage nach soll der letzte 3 Kilometer lange Abschnitt der Autobahn nun in den Jahren 2013 und 2014 gebaut werden. Nur ein Viertel der tschechischen Bevölkerung ist zufrieden mit dem Stand der Demokratie im eigenen Land. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM vom Dezember letzten Jahres hervor, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden. Die ca. 26% der Befragten, die an der nationalen Demokratie fast nichts zu kritisieren hatten, sind der niedrigste Umfragewert in der bisherigen Geschichte der Tschechischen Republik. Noch ein Jahr zuvor hatten sich 38% zufrieden über den Stand der Demokratie in Tschechien geäußert. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien zunächst bewölkt bis bedeckt, gelegentlich Regen oder Schauer, der in Höhenlagen ab 500 Meter in Schneeregen oder Schneefall übergeht. Im weiteren Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach und der Himmel klart allmählich auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute. Der Prager Erzbischof Dominik Duka ist Kardinal geworden. Am Dreikönigstag wurde er vom Papst Benedikt XVI. Ernannt. Damit ist er neben Miroslav Vlk der zweite Purpurträger in Tschechien. Ein Zentimeter am Tag, so lautet der Titel einer Ausstellung in Prag, in der sich eine tschechische und eine österreichische Künstlerin mit dem Thema Ort und Zeit beschäftigen. Unser zweites Thema. Ort und vor allem die Zeit waren auch für die tschechischen Sportler von grundlegender Bedeutung, die am vergangenen Wochenende gleich mehrere Erfolge erreicht haben. Sei es bei der Eisschnelllauf-EM, wo Martina Sablikova Gold gewann, oder beim Skimarathonlauf durch das Isargebirge, in dem Stanislav Řezáč siegte. Wir fassen einige der wichtigsten Sportereignisse des Wochenendes zusammen. In der Sendereihe Politgespräch sprechen wir mit dem Politologen Robert Schuster über ein Thema, das die tschechische Gesellschaft seit 20 Jahren polarisiert. Über die Rückgabe des von den Kommunisten konfiszierten Eigentums an die Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Der Prager Erzbischof Dominik Duka ist Kardinal geworden. Ernannt wurde er vom Papst Benedikt XVI. Am vergangenen Freitag. Damit ist er neben Miloslav Vlk der zweite Kardinal in Tschechien. Mehr von Martina Schneiberkova.
Am Dreikönigstag hat Papst Benedikt 22 neue Kardinäle ernannt und verließ ihre Namen. Monsignore Dominik Duka, der Prager Erzbischof der Tschechischen Republik. Die Nachricht von Dukas Ernennung wurde gleich von den tschechischen Medien gemeldet. Und Überraschung zeigte sogar der neue Kardinal aus Tschechien selbst. Damit habe er nicht gerechnet, reagierte der Erzbischof direkt nach der Veröffentlichung der Nachricht aus Rom. Im Konsistorium der Kardinäle wird Tschechien demnächst zwei Vertreter haben. Neben dem 79-jährigen Miloslav Vlk auch den 67-jährigen Dominik Duka. Das Ernennungsdekret erhält der neu ernannte Kardinal am 18. Februar im Vatikan. Die Ernennung stelle nicht nur für ihn selbst eine Auszeichnung dar, so Duka.
Ich halte es für eine Ehre und eine Würdigung, die an das tschechische Volk adressiert ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Kirche hierzulande bemüht, eine positive Rolle in der Gesellschaft zu spielen.
Der Historiker Michal Per vom Prager Masaryk-Institut streicht wiederum die Bedeutung für die katholische Kirche heraus.
Es ist eine große Auszeichnung nicht nur für ihn, sondern auch für die ganze tschechische Kirche. Die katholische Kirche hat hierzulande zwar eine lange Tradition, aber Katholiken stellen heutzutage eine Minderheit dar. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Prager Erzdiözese nun zwei Kardinäle hat, Duka und Vlk.
Als Kardinal wird Dominik Duka mehr Aufgaben als bisher haben. Er soll den Papst beraten und ihm bei Bewältigung des kirchlichen Alltags helfen. Bevor er jedoch damit beginnt, möchte Duka erst einmal den Papst nach Tschechien einladen.
Der Papst ist nach seinem hiesigen Besuch im Jahr 2009 Tschechien gegenüber sehr positiv gestimmt. Ich werde den Papst über die für das Jahr 2013 geplanten Feierlichkeiten zum 1150. Jubiläum der Ankunft der Slawenapostel Kyrill und Method in Mähren informieren. Wir wären froh, wenn Benedikt der 16. bei dieser Gelegenheit Tschechien wieder besuchen würde.
Dem Historiker Michal Per zufolge kann sich Duka in seiner neuen Stellung nun erfolgreicher für den Papstbesuch einsetzen.
Wenn ein Kardinal den Papst einlädt, ist es doch etwas mehr, als wenn die Einladung von einem Erzbischof kommt. Nicht zuletzt wird diese Einladung eine tiefe Symbolik haben. Als unter dem kommunistischen Regime das Fest der heiligen Kyrill und Method im mährischen Velerat begangen wurde, hatte Papst Johannes Paul II. Großes Interesse, dorthin zu kommen. Die damaligen tschechoslowakischen Behörden haben es jedoch verhindert. Darum halte ich es für symbolisch, dass der neue Kardinal den Nachfolger von Johannes Paul II. Anlässlich des Jubiläums der Slawenapostel nach Tschechien einlädt.
Dominik Duka ist bereits der 11. Kardinal unter den Prager Erzbischöfen. Seine Kirchenkarriere begann noch während des Kommunismus. Damals trat er dem Dominikanerorden im Geheimen bei. 5 Jahre lang war er offiziell Priester, danach jedoch nur noch in der Untergrundkirche. In den Jahren 1981 und 1982 saß er im Gefängnis Pilsenbury, wo damals auch der spätere Präsident Václav Havel inhaftiert war. 1998 wurde Duka zum Bischof von Hradec-Králové und 2010 zum Prager Erzbischof ernannt.
Soweit Martina Schneiberkova. Im tschechischen Zentrum in Prag ist die gemeinsame Ausstellung einer österreichischen und einer tschechischen Künstlerin zu sehen. A Centimeter a Day, ein Zentimeter am Tag, so lautet der Titel. Jana Kasalová und Lena Knilly beschäftigen sich darin mit dem Thema Ort und Zeit. Lena Drummer war für Radio Prag am vergangenen Donnerstag bei der Vernissage.
Wer dieser Tage durch die Prager Altstadt schlendert, dem fällt vielleicht das Schaufenster des tschechischen Zentrums auf, in unmittelbarer Nähe zum Ständetheater. In den vorderen Ausstellungsräumen, gut sichtbar für Passanten, hängen die Werke der Österreicherin Lena Knilly.
Wir haben ja als Ausstellungstitel ein Zentimeter am Tag und das war so die Idee, das Thema Zeit und Ort zusammenzufassen zu einem Titel. Das heißt, bei mir ist das Thema zum Beispiel Zeit. Ich arbeite mit Zifferblättern, die ich verändere und dadurch eigentlich einen unregelmäßigen Zeitverlauf versuche zu zeigen oder vorzugeben.
Ein Bild springt einem sofort ins Auge. Es zeigt einen Rock, der nach unten hin immer weiter wird und am Saum einige Falten wirft. Entlang des Saumes hat Knilly mit Punkten das Ziffernblatt einer Uhr angedeutet. Die Rockfalten lassen die Punkte enger zusammenrücken oder ganz verschwinden. Die Zeit fließt nicht gleichmäßig auf Knillys sogenannten Zeitrock. Inspirieren ließ sie sich von alten, ausrangierten öffentlichen Uhren, die die Künstlerin in den 90er Jahren in Prag gefunden hatte. In Prag hat Knilly viele Jahre verbracht.
Ich habe in den 90er Jahren 10 Jahre in Prag gelebt und auch relativ viel ausgestellt. Und dann habe ich vor einem Jahr im tschechischen Zentrum in Wien eine Ausstellung gehabt. Jana Kasalová auch, das war aber nicht gleichzeitig und auch nicht gemeinsam. Und so ist dann die Leiterin vom tschechischen Zentrum in Wien auf die Idee gekommen, zu sagen, versuch doch mal was zusammen zu machen.
Denn beide Künstlerinnen, Jana Kasalová und Lena Knilly, haben durchaus Gemeinsamkeiten.
Was mich interessiert, ist auch so menschliche Entwicklung, Dinge, die uns quasi mitgegeben werden, die uns beeinflussen in den Wegen, die wir gehen. Das Gemeinsame mit der Jana Kasalová ist das Thema Ort. Also sie arbeitet ja mit Karten und Ortsnamen. Also sie beschäftigt sich auch mit diesen Sudetengebieten und diesen Orten. Und es passt inhaltlich, glaube ich, ganz gut zusammen.
Eine riesige Landkarte. Darauf fällt der Blick als erstes, betritt man den Raum, der von Jana Kasalová gestaltet wurde.
Ich beschäftige mich in dieser Ausstellung mit dem Sudetenland und einem Teil des heutigen tschechisch-österreichischen Grenzgebietes. Bereits seit langem interessiere ich mich für Landkarten. Meine Aufgabe oder mein Ziel bei dieser Ausstellung war es, genau dieses Thema zu verarbeiten. Ich habe die Namen von verschwundenen Gemeinden aus diesem Gebiet genutzt und ihnen eine neue Dimension, eine neue Bedeutung gegeben. Ich hoffe, es ist gelungen.
Die Ortsnamen auf der Karte sind mit dicken, schwarzen Strichen ausgelöscht.
Sie hörten einen Beitrag von Lena Drummer. Es war ein ereignisreiches Sportwochenende und tschechische Athletinnen und Athleten haben einmal mehr von sich reden gemacht. Till Janzer mit den Einzelheiten.
Die erste Europameisterschaft in diesem Jahr und gleich Gold umrahmt. Bei der Mehrkampf-EM in Budapest hat Eisschnellläuferin Martina Sablikova erneut ihre Extraklasse demonstriert. Die tschechische Doppel-Olympiasiegerin gewann 3 von 4 Strecken und holte sich mit einem Riesenvorsprung den Titel. Doch über die abschließende 5000-Meter-Distanz musste die schmächtige 24-Jährige auf dem Oval unter freiem Himmel ziemlich kämpfen.
Es war sehr anstrengend. 5 Runden vor dem Ziel habe ich eigentlich nicht mehr gewollt. Der Wind war sehr stark, das Eis war weich. Ich habe hart arbeiten müssen. In den letzten 3 Runden hatte ich dann sogar Probleme mit der Technik, weil ich nicht mehr richtig konnte. Ich habe dann nur noch gedacht, du musst immer schön zur Seite abdrücken.
Der deutsche Bundestrainer bezeichnete die Bedingungen in Budapest im Nachhinein sogar als irregulär. Aber selbst diese Leidensstrecke absolvierte Martina Sablikova am Sonntag in Tagesbestzeit und holte so hochverdient EM-Gold. Schauplatz eines weiteren tschechischen Triumphes am vergangenen Wochenende war die westaustralische Stadt Perth. Dort finden seit 23 Jahren die inoffiziellen Mix-Weltmeisterschaften im Tennis statt, der Hopman Cup. Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und Tomáš Berdych hatten sich in der Gruppe A nacheinander gegen Bulgarien, die USA und Dänemark durchgesetzt. Im Finale am Samstag trafen sie auf Frankreich. Zum Auftakt musste Kvitova gegen Marion Bartoli ran. Im ersten Satz ein großer Kampf, den die Tschechin knapp 7:5 gewann, dann leichtes Spiel gegen die demoralisierte Französin beim 6:1 im zweiten Satz. Petra Kvitova.
Ich denke, besonders mein Aufschlag hat ihr überhaupt nicht behagt. Als ich dann beim Spiel sehr variiert habe, hatte sie als Beidhänderin auch Probleme mit der Koordination. Zudem bin ich immer diejenige gewesen, die gedrückt hat und die Punkte wollte.
Danach besiegte Teampartner Berdych noch Richard Gasquet und der Triumph war perfekt. Der erste tschechische Sieg beim Hopman Cup seit 18 Jahren. Zuletzt hatten 1994 Jana Novotná und Petr Korda gewonnen. Zudem holte das tschechoslowakische Tandem Helena Suková, Miroslav Mečiš den Sieg beim allerersten Jahrgang 1989. Während das tschechische Tennis zum Beginn des neuen Jahres also dort anknüpft, wo es im vergangenen aufgehört hat, ist dies im Skilanglauf nicht geglückt. Lukáš Bauer hatte bei der Tour de Ski den dritten Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen und musste sich nach dem letzten Rennen des Etappenwettbewerbs mit Platz 6 begnügen. Dabei hatte er vor dem abschließenden Aufstieg auf die Alpe Chermis noch auf Rang 5 gelegen.
Der sechste Platz ist super, aber ich werde jetzt nicht plötzlich sagen, dass ich sehr zufrieden wäre. Mein Ziel war mindestens der dritte Platz, ich bin also nicht zufrieden. Die letzte Etappe hier bin ich wirklich schlecht gelaufen, in diesem Moment bin ich enttäuscht.
Ganz und gar nicht enttäuscht war hingegen Martin Jaksch. Bauers Teamkollege belegte in der Gesamtwertung der Tour einen hervorragenden 9. Platz.
Und damit ist das Tagesecho am Ende angelangt. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Es gibt wohl kein anderes Thema, das seit der politischen Wende die mehrheitlich atheistische tschechische Gesellschaft stärker polarisieren würde, als die Frage, ob den Kirchen und Glaubensgemeinschaften das von den Kommunisten konfiszierte Eigentum wieder zurückgegeben werden sollte. Und wenn ja, in welcher Form? Dabei geht es um ein Volumen von 134 Milliarden Kronen, umgerechnet gut 5,5 Milliarden Euro. Die ungelöste Frage hat auch viele praktische Konsequenzen. So dürfen zum Beispiel Gemeinden, in deren Kataster sich frühere kirchliche Liegenschaften befinden, über dieses Eigentum nicht verfügen. Die Kirchen wiederum, die wegen fehlendem Verwaltungspersonal dieses Eigentum gerne veräußern würden, dürfen dies nicht tun. Nach mehreren gescheiterten Anläufen hat sich die gegenwärtige Regierungskoalition zusammen mit den Kirchen auf ein für alle akzeptables Modell verständigt, das auch zu einer schrittweisen finanziellen Trennung zwischen Kirchen und Staat führen würde. Doch der kleinste Regierungspartner, die Partei Öffentliche Angelegenheiten, hat unlängst diese erzielte Einigung verworfen und verlangt, dass die Restitution angesichts der schlechten finanziellen Lage des Staates verschoben wird. Oder aber, so ein weiterer Vorschlag der Partei, man sollte im Gegenzug einige Ministerien und staatliche Behörden zusammenlegen, um die Restitutionen im ursprünglichen Umfang und Zeitplan verwirklichen zu können. Ein weiterer Konflikt innerhalb der Regierungskoalition ist also vorprogrammiert und der Weihnachtsfrieden unter den drei Regierungsparteien endgültig beendet. Über die Hintergründe und Zusammenhänge habe ich vor der Sendung mit unserem Mitarbeiter, dem Politikwissenschaftler Robert Schuster, gesprochen.
Das Politgespräch.
Robert, die Partei der öffentlichen Angelegenheiten will Änderungen an der Übereinkunft zur Rückgabe des Kircheneigentums. Geht es der Partei überhaupt um die Rückgabe des Kircheneigentums oder sind da noch weitere Motive im Spiel?
Ja, wie es so ausschaut, wollen die öffentlichen Angelegenheiten tatsächlich diese Einigung, die auch innerhalb der Koalition getroffen wurde und auch mit den Kirchen getroffen wurde, jetzt blockieren oder stoppen. Überraschend ist es nicht, denn diese Partei hat schon vor den Wahlen zum Parlament, wo sie vom Nichts praktisch ins Parlament gekommen ist, eben auch damit geworben, dass sie gegen einen finanziellen Ausgleich für das konfiszierte Kircheneigentum eintritt. Sie ließ damals sogar ihre Mitglieder im Internet darüber abstimmen und da ja die tschechische Gesellschaft mehrheitlich den Kirchen, gelinde gesagt, kühl oder bis abneigend gegenübersteht, konnte das natürlich nicht anders ausfallen, als dass eine Mehrheit der Anhänger dieser Partei eben sich gegen die Kirchenrestitution ausgesprochen hat. Das heißt, in diesem Fall ist die Partei der öffentlichen Angelegenheit konsequent. Was natürlich im Raum steht, ist die Frage, warum die öffentlichen Angelegenheiten ihre Vorbehalte nicht schon früher geäußert haben, denn das Thema Rückerstattung des konfiszierten Eigentums liegt ja schon seit Monaten, seit Jahren in der Koalition. Die Koalition hat sich zu dieser Restitution verpflichtet in ihrem Übereinkommen und schon da hätte die Partei der öffentlichen Angelegenheiten sich dagegen stemmen können. Das heißt, ich sehe das eher in einem Kontext wieder einer Innerkoalition Spannung, denn die übrigen Koalitionspartner attackieren einige Minister der Partei öffentlichen Angelegenheiten und dieser wiederum sieht darin wieder eine Gelegenheit, wie sie das jetzt ihren Koalitionspartnern zurückzahlen könnte.
Ja, das Argument, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise die Rückgabe des Eigentums eine zu große Belastung ist, scheint aber auf den ersten Blick nachvollziehbar zu sein, oder?
Ja, das stimmt. Das klingt natürlich sehr gut, denn gespart werden muss überall. Und warum dann auch nicht bei diesem relativ großzügigen, wie Experten meinen, großzügigen Ausgleich für dieses konfiszierte Kircheneigentum. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass es nicht nur, in Anführungszeichen, um diese 134 Milliarden Kronen geht, sondern auch generell um ein Modell, wie die Kirchen und Glaubensgemeinschaften künftig finanziert werden sollen. Denn diese Restitutionseinigung sieht vor, dass allmählich im Zeitraum von mehreren Jahrzehnten allmählich die staatlichen Zuschüsse für die Tätigkeit der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sich bis auf null verringern sollen und somit dann die Kirchen und Glaubensgemeinschaften selber für ihre tägliche Arbeit, für die Pastoralarbeit aufkommen müssen. Das heißt, es würde dann auf eine finanzielle Trennung zwischen Kirche und Staat hinauslaufen, was natürlich längerfristig auch ein Ersparnis für den Staatshaushalt gleichkommt.
Was denkst du, wird es die kleinste Regierungspartei darauf ankommen lassen und wegen der Kirchenrestitution gegebenenfalls auch ein Scheitern der Koalition in Kauf nehmen?
Ich denke, so weit wird es nicht kommen, weil die Partei der öffentlichen Angelegenheiten weiß natürlich gerade jetzt diese Regierungskoalition zu schätzen. Sie weiß auch den Einfluss, den sie in dieser Regierungskoalition hat, zu schätzen. Und deshalb wird das eher dazu dienen, um wieder etwas auf sich aufmerksam zu machen, um die beiden größeren Koalitionspartner zu einer gewissen Raison zu bringen, dass sie der Partei der öffentlichen Angelegenheit mehr entgegenkommen. Ich denke, weitaus wichtiger ist vielleicht in diesem Kontext dieser Gegenentwurf der öffentlichen Angelegenheit, nämlich, dass man die Restitution des Kircheneigentums auch dadurch finanzieren sollte oder könnte, dass man einige Ministerien zusammenlegt oder staatliche Behörden. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage, die sich auch die übrigen Koalitionspartner stellen. Das heißt, ich sehe das schon auch im Kontext einer etwas längeren und länger dienenden Diskussion innerhalb der Regierungskoalition. Aber dass deshalb jetzt die Koalition scheitern würde, das halte ich nicht für möglich.
Ja, danke, Robert, für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Robert Schuster war im Politgespräch am Mikrofon und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.